die für die Erscheinungsweisen der materiellen Natur zuständig sind, die Funktionen der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung aus. Alles Beseelte und Unbeseelte in der materiellen Welt untersteht ihrer Herrschaft. Nur, no, das ist unvermeidbar, das ist Buchpacken. Hört ihr Buchpacker? Alles, ist es laut genug? Bisschen lauter. Bist. Wer kann hier? Am besten. Ja? Ist laut, ist es jetzt gut? Oh, jetzt ist es hier drin auch so. Anyway. Aus Furcht vor der höchsten Persönlichkeit Gottes führen die lenkenden Halbgötter, die für die Erscheinungsweisen der materiellen Natur zuständig sind, die Funktion der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung aus. Alles Beseelte und Unbeseelte in der materiellen Welt untersteht ihrer Herrschaft. Erläuterung. Die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, nämlich Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, unterstehen der Herrschaft der drei Gottheiten Brahma, Vishnu und Shiva. Shivishnu ist für die Erscheinungsweise der Tugend zuständig. Brahma ist für die Erscheinungsweise der Leidenschaft verantwortlich und Shiva lenkt die Erscheinungsweise der Unwissenheit. In ähnlicher Weise gibt es noch viele andere Halbgötter, wie zum Beispiel solche für die Luftabteilung, die Wasserabteilung und die Wolkenabteilung. Ebenso wie es in einer Regierung viele verschiedene Abteilungen gibt, so hat in der materiellen Welt die Regierung des höchsten Herrn viele Abteilungen. Und all diese Abteilungen funktionieren aus Furcht vor der höchsten Persönlichkeit Gottes vorschriftsgemäß. Die Halbgötter beherrschen zweifellos die ganze Materie, die Beseelte und die Unbeseelte im Universum. Doch über ihnen steht der höchste Herrscher, die Persönlichkeit Gottes. Folglich heißt es in der Brahma Samhita, Ishvara Paramaha Krishna, unzweifelhaft gibt es viele Herrscher in den verschiedenen Regierungsabteilungen des Universums, doch der höchste Herrscher ist Krishna. Es gibt zwei Arten von Vernichtung. Eine Art von Vernichtung findet statt, wenn sich Brahma während seiner Nacht schlafen legt. Und die Endvernichtung findet statt, wenn Brahma ganz stirbt. Solange Brahma nicht stirbt, werden Schöpfung, Vernichtung und Zerstörung von verschiedenen Halbgöttern unter der Oberaufsicht des höchsten Herrn ausgeführt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Vestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschkatya Deshatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sri Vasadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nirgendwo im Universum gibt es einen Ort für Unabhängigkeit. Wie ein Ochse, der durch ein Seil gehalten wird, wird jede bedingte Seele durch die Gesetze des höchsten Herrn gehalten, welche niedergelegt sind in den vedischen Schriften. Die atheistische Doktrin, dass wir einen kosmischen Spielplatz vor uns hätten in Form des Universums, wo wir alles gestalten können, wie wir es uns denken, ist eine große Illusion, die zu großem Leid führt. Alles, selbst der Wind wird und selbst die Verdauung wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes in seiner immanenten Form als Überseele gemacht. Es gibt zwei Arten von Manifestation der Überseele. Die eine ist die Überseele, die in jedem Herzen sich befindet und die dafür verantwortlich ist, dass Wissen, Erinnerung und Vergessen in der bedingten Seele stattfindet. Die zweite Manifestation der Überseele ist die Überseele, wie sie sich im Universum befindet und alles bis hin zum kleinsten Atom durchdringt. Es ist diese Gegenwart der höchsten Persönlichkeit Gottes, sowohl als die inspirierende Person im Herzen, wie auch denjenigen, der, wie in der Gita gesagt, Maya Dyakshena, die Aufsicht hat über die materielle Natur, die praktisch der Hintergrund für die ganze Realität bildet. In der Philosophie gibt es viel Auseinandersetzung darüber, wie diese materielle Realität zu verstehen ist. Ein Beispiel, was wir in den Schriften vorfinden, ist das Beispiel von einem Schauspieler. Ein Schauspieler spielt auf einer Bühne die Rolle eines Kapitäns. Dieser Kapitän ist im Grunde genommen eine illusionäre Vorspiegelung. Denn dieser Kapitän hat keinen wirklichen Bestand in der Realität. Wenn der Schauspieler von der Bühne runtertritt, dann sieht man ihn plötzlich, wie er sein Kostüm auszieht und ein ganz normaler Schauspieler wird. Doch diese Vorspiegelung, nämlich diese Rolle, erscheint wirklich zu sein, weil sie von einem lebenden Schauspieler getragen wird. So ist auch diese täuschende Energie, diese materielle Welt, Maya, deswegen so wirklich und deswegen von der bedingten Seele wird sie so angenommen, weil sie getragen wird von der höchsten Persönlichkeit Gottes, der in seinen beiden Aspekten als Überseele gegenwärtig ist. So, jemand, der es schafft, in diesem Universum seine Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes herzustellen, zu der höchsten Realität, er wird in der Lage sein, etwas Außergewöhnliches zu tun. Er wird nicht unter der Illusion stehen, die bedingten Seele in dem Kreislauf von Geburt und Tod halten, nämlich der Illusion, unabhängig ein Genießer zu sein. Diese Illusion führt zu Sträflingsanzügen in 8.400.000 Arten des Lebens, nämlich zu materiellen Körper, die man im Kreislauf von Geburt und Tod annimmt. So, weil Marathon ist, und weil ich in den jetzt ist ja plötzlich die Atmosphäre anders. Trotzdem glaube ich, dass alle von euch ein bisschen, sie haben ihr Bestes gegeben in der Woche, und ich wollte heute versuchen, über einen Punkt zu sprechen, der uns helfen kann, mit dieser höchsten Seele, mit Krishna, Kontakt aufzunehmen. Unsere Bhakti oder Hingabe zu Krishna ist die einzige Möglichkeit, mit Krishna Kontakt zu nehmen. Bhaktyamang abhijanati javanyascha smitadvaha. Nur durch reines hingebungsvolles Dienen kann ich erkannt werden, wie ich bin, sonst nicht, sagt Krishna der Bhagavad Gita. Nun, Bhakti beruht auf zwei Prinzipien. Oder zieht zwei Prinzipien hinter sich: Loslösung und Wissen. Vor einigen Zeit habe ich mich Hari Namananda Prabhu in demütiger Haltung genährt mit einem Stroh zwischen den Zehen und habe ihn gebeten, ob er mir das Geheimnis geben könnte, den geheimen Mantra, den er anwendet, um selber Krishna um zu verteilen, und offensichtlich ja wird ja ermächtigt. Und er hat mir gesagt, man muss einfach sich selber vergessen. Das ist meine persönliche Verwirklichung zu dem Thema. Und diese Art von Loslösung, wo man seine eigenen Interessen, die aus dem Geist und letztendlich aus einer falschen Auffassung von sich selber geboren wird, ist ein wichtiges Prinzip, um den Marathon zu machen. Krishna wird durch die Bemühung der Devotees, das zu tun, sehr zufriedengestellt. Nun, in den Vorbereitungen zu der
heute Morgen,
war natürlich die Frage da, wie man, was ich hierzu, ob man hierzu was ob ich, der nicht so, ob ich da was zu sagen kann, was inspiriert sein. Und mir kam ein Gedanke in dieses Thema und ich hoffe wirklich auf die Aufmerksamkeit der Vaishnavas und auch den Segen Prabhupads, um diesen Punkt weiter zu geben, denn wir müssen einfach noch ein bisschen mehr dazu machen. Es ist einfach so ein Kopf an Kopf rennen, das ist äußerst beunruhigend, wenn man das jetzt aus der Marathonperspektive betrachtet. Und insofern können wir hoffen, ob wir hier ein paar Punkte vielleicht analysieren und später dann diskutieren können, die uns helfen hierzu. Der Punkt der Ermächtigung ist möglich, wenn der Devotee seine eigenen Pläne und seine eigenen Vorstellungen, die aus dem falschen Ego geboren werden, niederlegt. Das Sanskrit-Wort hierfür ist Sanyas. Nyas heißt niederlegen und San heißt alles. Nun, das Sanskrit-Wort Sanyas wird nicht in der Bhagavad Gita nur als ein Hauptwort benutzt, was einen Lebensstand bezeichnet, sondern auch als ein Verb, also ein Tu-Wort. Das macht man. Man legt etwas nieder. Krishna kritisiert Arjuna am Anfang des 5. Kapitels, indem er sagt, also nicht der, der kein Feuer mehr entzündet und alle Tätigkeiten fallen lässt, ist als hoch anzusehen. Es ist also da als Tätigkeitswort genommen. Jedes Mitglied in einer spirituellen Bewegung ist ein Sannyasi, wenn man es von diesem Tätigkeitswort sehen will, jemand, der etwas niederlegt. Auch wenn der Lebensstand nicht formell dargegeben ist, so streben wir doch als Vaishnavas Tätigkeit des Niederlegens von unseren Plänen und unseren eigenen Motivierungen an. In der Bhagavad Gita, finden wir im 18. Kapitel, dem Kapitel Die Vollkommenheit der Entsagung, im Vers 3, in Vers 2 eigentlich, einen guten Hinweis darüber, was mit diesem Niederlegen gemeint ist und was somit wirkliche Entsagung darstellt. Alle Tätigkeiten, die in materiellen Wünschen gründen, aufzugeben, ist das, was die großen Gelehrten als den Lebensstand der Entsagung bezeichnen. Und die Ergebnisse all seiner Tätigkeiten aufzugeben, das wird von den Weisen Entsagung oder Tyaga genannt. Im 10. Vers des gleichen Kapitels heißt es, der intelligente Entsagende in der Erscheinungsweise der Tugend, der weder unglückbringende Tätigkeiten hasst, noch an glückbringenden Tätigkeiten haftet, kennt in seinen Handlungen keine Zweifel. Wer also auf die Straße geht und sich an dieses Prinzip halten möchte, nämlich alles niederzulegen, was ihn stört in der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, er wird weder an glückbringenden Tätigkeiten noch an unglückbringenden Tätigkeiten haften. Das ist also ein wichtiges Merkmal für die Entsagung, die wir praktizieren. Er ist nicht vom Wechsel von Glück und Leid beeinflusst. In Vers 12 dann finden wir Krishnas, wenn ich so sagen darf und mich hier nicht in die Sätze, Krishnas Didaktik. Didaktik heißt Lehrverhalten. Wer die Bhagavad Gita systematisch durchstudiert, kann nicht anders als Krishnas Art und Weise zu argumentieren einfach hervorragend finden. Krishna gibt immer erstmal die positive Sache. Und dann sagt er, was die Konsequenz davon ist, wenn man dem nicht so tut. Das ist sehr auffallend im 15. Kapitel, wo er sagt, man solle mit der Waffe der Loslösung seine
Anhaftung an den Banyanbaum, an diese materielle Welt durchtrennen. Nachdem er das gesagt hat, sagt er, was den angehafteten Menschen widerfährt, und spricht sehr ausführlich über den Kreislauf von Geburt und Tod, nämlich die Prinzipien der Reinkarnation. Das ist also, was man kriegt, wenn man das nicht tut. Sehr also, und auch hier hat Krishna jetzt erstmal die Entsagung vorgezeichnet. Jetzt erklärt er in Vers 12, bevor er zum nächsten Thema übergeht, was passiert mit jemandem, der sich nicht von dieser Illusion lösen kann, nämlich der Genießende zu sein und der sich nicht insofern in der Entsagung von materiellen Wünschen beschäftigt. Er sagt hier, jemanden, der nicht entsagungsvoll ist, also jemandem, der nicht entsagungsvoll ist, fallen nach dem Tod die dreifachen Früchte des Handelns zu. Wünschenswerte, Unerwünschte und Vermischte. Also Karma na Phalam heißt es im Sanskrit. Die Phalam heißt Ergebnisse oder Früchte der Tätigkeiten. Diejenigen aber, die im Lebensstand der Entsagung stehen, brauchen solche Ergebnisse nicht zu erleichtern oder zu genießen. Und Prabhupada erläutert das, ein Mensch im Krishna-Bewusstsein, der im Wissen um seine Beziehung zu Krishna handelt, ist immer befreit. Deshalb braucht er nach dem Tod die Ergebnisse seiner Handlungen weder zu genießen noch zu erleiden. Punkt. Das Prabhupads. Das ist sehr, sehr treffend gesagt. Er wird also frei von Karma und die Verstrickung ins materielle Dasein. Nun, um dieses Prinzip, dass man muss sich einfach selber vergessen, noch vielleicht mit einer Illustration zu begleichen oder zu erklären, möchten wir heute in diesem Rahmen ein inspirierendes Beispiel für solche Entsagung geben, nämlich Srila Raghunath Das Goswami, der erste der sechs Goswamis von Vrindavan. Wir möchten kurz über seinen Lebenslauf sprechen und zur Inspirierung der Vaishnavas hier ein paar vielleicht neue, noch nicht bisher erkannte Dinge, also bekannte Dinge verkünden. Ich habe diese Information aus einem hochinteressanten Buch, was Rohini Sudha Prabhu mir geschenkt hat und das ich deswegen besonders in Ehren halte, The Six Goswamis of Vrindavan, genommen. Und wer sich interessiert hierfür, kann Einsicht nehmen in dieses Buch und vielleicht noch weitersehen. So, um die Identität der Goswamis zu verstehen, müssen wir verstehen, dass sie keine gewöhnlichen Seelen sind. In der spirituellen Welt sind sie Assistenten von Radha, die als Manjaris unter der Aufsicht von Srila Rupa Goswami Dienst tun, vertraulichen Dienst in Radha, in den Madhurya-Ras-Aktivitäten von Radha und Krishna. Wenn Krishna erscheint als Lord Chaitanya Mahaprabhu oder als Gauranga, dann tut Krishna, wie soll ich mich ausdrücken, dann erscheinen sie auch, die sechs Goswamis, und assistieren ihm in der Mission, die bedingten Seelen zu retten von dem Ozean der Geburt und Tod. Rupa, also Raghunath Goswami nun, war erschienen im Jahre 1400 und 95 in dem Dorf Chandpur, dem heutigen Krishnapur, 2 Meilen von Saptagram entfernt, im Hooghly-Distrikt von Westbengalen. Er war der Sohn von Govardhan Majumdar, der noch einen älteren Bruder hatte, nämlich Hiranya Majumdar. Diese beiden Leute waren außerordentlich reich. Sie waren Multimillionäre in der damaligen Kategorie gesehen. Und Chaitanya Mahaprabhu betrachtete sie als seine Onkel, wahrscheinlich aufgrund ihrer Verbindung zu Nilambara Chakravarti, seinem Großvater mütterlicherseits. So, Wir hören am Chaitanya Charitamrita, wie Chaitanya Mahaprabhu einmal als Kind rief zu seiner Mutter, ich bin so hungrig, ich muss was essen, da beim Hause von Govardhan und Hiranya, da gibt's super Prasadam, geh doch mal und schick jemanden vorbei, soll was bringen von dem Prasadam. So, wir sehen also, die beiden sind große Devotees geworden. Sie waren aber so, also gewesen, sie waren so, Hiranya und Govardhan Majumdar, waren so einflussreich, dass der damalige Muslimregent Nawab Hussain Shah ihnen einfach das Land zum Leasen gab. Und so zogen sie von den Leuten 1.200.000 Rupien ein und gaben das an den Hussein Shah, um die Muslimregierung zu besänftigen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass dort die Krishna-Verehrung in vollem Schwung stattfinden konnte. Nun, Raghunath Goswami war schon gleich von seinem Erscheinen eine sehr im Hause von Govardhan ein sehr große Persönlichkeit. Er hatte all die Lakshanas, das heißt die Merkmale einer transzendentalen Seele und wurde auch von Kindheit gleich eingeführt in das spirituelle Wissen von einem sogenannten Balaram Acharya, der Kontakt hatte mit Haridas Thakur. Ihr erinnert euch, Govardhan und Hiranya Majumdar hatten einst Haridas Thakur eingeladen zu einer Diskussion über den Heiligen Namen in ihrem Zuhause. Und dort hatte dann Haridas Thakur die Herrlichkeit des Heiligen Namens gezeigt. So als Raghunath Goswami von Haridas Thakur über Chaitanya Mahaprabhu hörte, erwachte in ihm ein Geist der Loslösung. Und als er nur 14 Jahre alt war, gelang es ihm, selber Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Zu dem Zeitpunkt hatte Chaitanya Mahaprabhu gerade Sannyas angenommen und Nityananda Prabhu hatte ihn dann nochmal nach Shantipur gebracht. Und zu diesem Treffen hatte Raghunath Das ihn treffen können. Raghunath Das musste damals von zu Hause weglaufen, um ihn zu treffen, denn er wurde von seinem Vater aufgehalten, der nicht wollte, dass Raghunath mit den entsagten Mönchen zu tun hatte. Er hatte so Ahnung, dass der auch in diese Richtung schlagen würde. So, trotzdem, Raghunath sah ihn und wurde sofort, als er Chaitanya Mahaprabhu sah, von transzendentaler Liebe zu Gott überwältigt, weil er in ihm ja Krishna sah. Und Lord Chaitanya sah in ihm einer seiner Gopis wieder. Und so umarmte er Raghunath Goswami, der bewusstlos niederfiel und dem dann Lord Chaitanya seinen Lotus-Tee auf den Kopf hielt. Ja, so war das. Und daraufhin ging Raghunath dann sehr mühevoll wieder zurück nach seinem Shaptagram-Dorf. Nun, 4 Jahre danach, also als Raghunath Goswami, ich habe mich eben getäuscht, er war damals 15 Jahre alt, nicht 14, wie ich irrtümlich sagte. Also als er 19 war, kam Sri Chaitanya wieder nach Shantipur. Und inzwischen war er aber durch ganz Südindien gereist und war bekannt über ganz Indien als ein Avatar der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er hatte seine göttlichen Spiele offenbart. So, deswegen konnte Raghunath Goswami diesmal offiziell dorthin gehen. Sein Vater sagte, gut, du kannst sehen, aber du kriegst nur 4 Tage, danach musst du wieder zurückgehen. Und um sicherzustellen, dass nichts passieren würde, wurde Raghunath auf einer Sänfte getragen, im königlichen Pomp und mit Dienern und so weiter umgeben. Der junge Aristokrat kam also da an und wieder sah ihn Chaitanya Mahaprabhu, wieder spielte sich das gleiche Wiedererkennen ab und Chaitanya, und diesmal aber bat Raghunath, mein Herr, ich verkomme im materiellen Dasein, bitte rette mich vom materiellen Dasein, bitte nimm mich auf in deine Gemeinschaft. Aber Chaitanya gab ihm die Unterweisung, nein, es ist noch nicht an der Zeit, lebe jetzt noch wie ein Mensch im weltlichen Leben, denke dabei aber immer und stets an Krishna. So, deswegen heiratete Raghunath Goswami eine Frau, dessen Schönheit, also es wird extra hervorgehoben, außergewöhnlich war und ging völlig in das Leben hinein. Zwei Jahre nach dem Treffen kam es zu einem unglaublichen Zwischenfall, den ich kurz hier erzählen möchte. Und zwar hatte der ehemalige Statthalter, der also das Land beaufsichtigte, ein Türke war es, ein Niedriggeborener, Govardhan und Hiranya Majumdas beobachtet und wie sie Geld zurückhielten. Die kassierten Steuern ein, gaben aber nur 1.200.000 zu Hussein Shah und behielten insgesamt 800.000, was eine skandalöse Summe war, für sich zurück, um den Vaishnavas zu dienen, Festivals zu zelebrieren und große Spenden geben zu können. Und der Türke hatte das mit Spionen rausgefunden und verpetzte das, schwärzte sie an beim Nawab Hussein Shah, der daraufhin seine ganze Armee mobilisierte und nach Saptagram kam. Govardhan, der Vater Raghunaths, war außer Hause, aber Hiranya war im Hause, floh jedoch sofort und sagte, Raghunath, wenn dir dein Leben lieb ist, dann flieh mit mir zusammen, komm jetzt, halt dich nicht auf. Aber Raghunath war gerade in Ekstase beim Chanten der heiligen Namen vertieft, der hatte keine Angst vor materiellem Dasein. Das heißt, die erste Symptom eines Menschen, der sich ganz Krishna hingegeben hat, ist Furchtlosigkeit, Abhayam. Prabhupads Name ist Abhaya Charanaravinde. Jemand, der furchtlos Zuflucht bei den Lotusfüßen Krishnas gegeben hat, und Bhaktisiddhanta hat ihm diesen Namen auch weiterhin erhalten. So, Hare Krishna. So, das war. Die kam da an mit der ganzen Armee, sahen die beiden Brüder nicht, nur Raghunath. Und haben ihn sofort gefangen unter vorläufigen Arrest und brachten ihn nach Goda, der Hauptstadt von den Nawab. Der Nawab sagte, deine beiden Eltern, sag uns sofort, wo sie sind, der Onkel und der Vater. Wir werden sie sofort einkassieren. Ich weiß nicht, wo sie sind, sagte Raghunath. Ich kümmere mich nicht um solche weltlichen Dinge. Du weißt nicht, wo die sind. Dann werden wir dich singen lassen. Und sie brachten die Torturinstrumente, die Quälinstrumente, ich weiß es nicht, eiserne Madonnas und solche Sachen, die ausblenden und solche intensiven Sachen. Doch Raghunath sagte, also ich glaube, das ist nicht der richtige Vorgang. Und er gab eine Vorlesung sofort über Güte und Brüderlichkeit, die so herzergreifend waren für den Nawab, dass der sentimentale Tränen vergoss und weinte und ihn an so eine Stadt akzeptierte. Ein Prediger im höchsten Sinne des Wortes, nicht? Daraufhin war der also gerettet und er schloss einen Vergleich mit seinem Onkel, sodass die weitere Arrangierung eigentlich weitergehen konnte. Nun, es war klar, dass Govardhans Zuneigung zu seinem Prachtsohn immer mehr anwuchs, bis eines Tages Nityananda Prabhu nach Panihati kam. Ich glaube, alle der Vaishnavas hier wissen die folgenden Abläufe sehr zu schätzen und gehen immer wieder darüber hinaus. Ich darf hier jetzt nur eine kurze Kondensierung hiervon geben. Es wird ausführlich im Chaitanya Charitamrita beschrieben. Nityananda war umgeben von einer Schar seiner außergewöhnlichen Begleiter, und als Raghunath Goswami zu ihm kam, er musste sich diesmal mit Gewalt losreißen von zu Hause, die wollten ihn nicht gehen lassen, weil Nityananda war als Avaduta bekannt. Wenn er predigte irgendwo, dann war es so, dass sogar Kinder, die sein Predigen hörten, das Zuhause aufgeben wollten und mit Nityananda zogen. Und es heißt, dass nicht 100 Leute stark genug waren, um die Kinder festzuhalten. Also es ist so praktisch das, was unsere Gegner hören müssten. Die waren so infusiert mit transzendentaler Liebe zu Gott, die konnten nicht von 100 festgehalten werden. Wir hören von Kirtans, die Nityananda und seine Gefährten gemacht haben. Die wurden manchmal so übermütig, so ekstatisch, dass sie ein Mann, einen Riesenbaum, den er nur so halten konnte, ausriss. Quatsch! Aus dem Boden. Das war also transzendentale Kraft und Govardhan wusste, also wer mit Nityananda in Kontakt kommt, das ist, da kann alles dann möglich sein. Danach, so. Schließlich konnte sich Raghunath loseisen und kam hin nach Panihati, wo Nityananda auf einem Felsblock saß, wie eine strahlende Sonne, umgeben von Sternen. Er war sehr demütig und sehr bescheiden, weil er sich im weltlichen Leben dünkte und sich sehr gefallen betrachtete. Doch Nityananda, der seine Stimmung sofort erkannte, rief laut zu ihm auf, da steht ein Dieb, ich will den Dieb sehen, der sich so verstohlen zurückhält. Und so wurde Raghunath dann sehr beschämt, wie er war, vor Nityananda getan, brachte sofort seine Ehrbietung dar und Nityananda setzte beide Füße zum Segen auf seinen Kopf. Das machte Nityananda. Das war seine Art zu segnen und sehr ekstatisch. So, und er sagte, zur Strafe, weil du so ein Dieb bist, sollst du jetzt ein Riesenfestival machen, ein Reisfestival, nur damit, weil viele von uns als Bhaktas in der Küche waren und wir denken so in Kochtöpfen, es mussten 400 Riesenkochtöpfe angeschleppt werden, um alle satt zu kriegen. Da nahmen nämlich alle aus dem Dorf dran teil, aus den umgebenden Dörfern nahmen dran teil. Die Kaufleute, die es herbeischleppten, den Reis und den Joghurt, nahmen auch gleich dran teil. So war also das totale Festival. Es war so überbevölkert, heißt es, dass zum Schluss keine Sitzplätze mehr übrig waren für die Vaishnavas und die einfach kurz entschlossen sich zur Hälfte in die Ganga setzten und dort halb unter Wasser, also halb im Wasser, Prasadam akzeptierten. So, nach diesem Fest hat... In diesem Fest ist Lord Chaitanya selber erschienen und Nityananda hat von jedem Teller dem Herrn Reis in den Mund geworfen. Einige Vaishnavas sahen es und Raghunath wurde später informiert darüber. So, jetzt müssen wir hier die Ereignisse ein bisschen beschleunigen. Und danach gab Raghunath in großer Demut Spenden an all die Vaishnavas entsprechend ihres spirituellen Standes in purem Gold, so reich war. So, jetzt, er fragte aber auch Nityananda um eine Segnung. Er sagte, Nityananda, ich komme um in dem, Lord Nityananda, ich komme um in dem Ozean des materiellen Daseins. Please, rette mich. Du allein kannst mich vermitteln zur höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya. Ich habe so oft in der Vergangenheit versucht, die Flucht anzutreten, aber es nicht geschafft. Jetzt brauche ich deine Barmherzigkeit und dann kann ich zu Lord Chaitanya finden. So, Nityananda lächelte ihm barmherzig zu und segnete ihn, bald in die Gemeinschaft von Chaitanya Mahaprabhu zu kommen. Etwas, was auch geschah. Als Raghunath schließlich nicht mehr im Hause aufzufinden war, ganz gleich wie man ihn suchte, weinte seine Mutter und schrie den Vater nervös und irritiert an, also einen nervösen Zusammenbruch. Wie war es möglich? Wir hätten noch mehr Wächter brauchen müssen. Wir hätten ihnen eine eiserne Kette anlegen müssen. Und da sagte der Vater, Prabhupada, sagte so nice, foolish woman. Wenn er nicht gehalten wurde von der Kette seiner wunderschönen Frau und Reichtümern so opulent wie die von Indra, was nützen dann Eisenketten, frage ich dich. Das war das Argument. Foolish woman. Sagte er. Und darauf, Raghunath ging dann nicht über die öffentliche Straße nach Puri und wurde dort von Lord Chaitanya seinem Gefährten Swarup Damodar unterstellt. So, Lord Chaitanya unterwies Raghunath Goswami also nicht persönlich, sondern gab ihn seinen Sanyas-Schüler Swarup Damodar in die Obhut. Doch eines Tages konnte Raghunath sich nicht mehr zurückhalten und ging hin zu Lord Chaitanya, um ihn nach persönlichen Unterweisungen zu fragen. Und diese kam auch in sehr erstaunlicher Art und Weise. Lord Chaitanya sagte ihm, als er kam und in seinem Raum saß, Swarup Damodar kann dich besser instruieren als ich. Nichtsdestotrotz, wenn du von mir hören willst, dann kannst du deine Pflichten wie folgt ausführen. Sprech nicht wie materialistische Menschen oder höre, was sie sagen. Es sind jetzt auch Marathon-Unterweisungen gleichzeitig. Ich darf es nochmal so ein bisschen hier in diesen Kontext holen. Spreche nicht wie materialistische Menschen oder höre, was sie sagen. Ess nicht sehr kostbare Nahrung. Also jetzt geht es aber in Bereiche, die für uns unvorstellbar entsagt sind. Esse nicht wohlschmeckende Speise, das machen wir sicherlich, noch kleide dich unnötigerweise entsprechend der Mode. Sangitan, die Vodis müssen manchmal das Prinzip der Yukta Vairage anwenden und sich wie normale Menschen anziehen, mit Hosen und die bis nach unten gehen zu den Schuhen und so, solche Sachen. Erwarte nicht Ehre, sondern bringe allen anderen Ehre dar. Chante immer den heiligen Namen Krishnas und in deinem Geiste erinnere dich an den Dienst zu Radha und Krishna in Vrindavan. Das war also der Asketismus, der durch Lord Chaitanya Raghunath gegeben wurde. Raghunath Goswami bekam ein wenig später Lord Chaitanyas persönlichen Shalagram Shila, der vor den ekstatischen Tränen des Herrn gewaschen war, also Abhishek gemacht hatte, und eine Gunjamala, eine Muschelgirlande aus Vrindavan. Das waren die beiden Artikel, die er bekam von Chaitanya, die er dann auch immer in Ehren hatte. Nun, seine Entsagung ist für uns deswegen so beispielhaft, weil er konsequent sich auch von den materiellen Hilfen zurückzog, die ihm gegeben wurde. Als er zu Chaitanya kam, hat er 5 Tage seine Überreste zu sich genommen. Doch danach kam er sich zu Gefallen vor, um das noch länger zu praktizieren. Er sagte, als Swarup Damodar ihn fragte, warum er jetzt bettelnd vor dem Tor von Jagannath Puri stand, er sagte, also für mich war das Essen einfach viel zu reich. Meine Sicht ist verwehrt worden und die materielle Sicht ist wieder entstanden. It blurred my vision, sagte er. Und aus diesem Grunde bin ich jetzt da am Betteln und esse nur ganz wenig. Und alle wissen, wie er sich mehr und mehr zurückzog, bis er schließlich nur noch das Innere des Reises zu sich nahm, was übrig geblieben war von den Opferungen zu Jagannath. Dort wird sehr, sehr viel geopfert und ein Teil kann man nicht als Mahaprasad verteilen. Das ist Reis, und dieser Reis, der fing nämlich an zu schimmeln dann in dem heißen Klima und wurde dann weggeworfen. So Raghunath nahm den weggeworfenen Reis, den nicht mal die Kühe mehr akzeptierten, den nahm er und schälte und aß dann das Innere. Das war alles, was er zu sich nahm. Chaitanya war so zufrieden über seine Stufe der Zurückweisung von materiellen Freuden, dass er persönlich zu ihm erschien und sich mit Gewalt von dieser Speise etwas in den Mund steckte und sagte, du feierst hier die ekstatischen Feste und ich bin nicht eingeladen, was ist das für ein Standard? Nicht? Und sich persönlich beklagte. So, Raghunath Goswami, das literarische Schaffen ist natürlich interessant, aber die meisten Werke sind auf so einem hohen Stufe, wie zum Beispiel Mukta Charita oder die Verse der Entsagung, die er gesagt hat. O Geist, du Betrüger, sprach er seinen Geist an, geh du bloß nicht mit der Hure, fremd, nämlich materiellen Sinn genoss zu kriegen und mit dem Gedanken Befreiung zu erlangen, die wie ein Tiger ist. So sprach er zu seinem Geist. Und er gab seinen Geist Unterweisung. In Manashiksha kommt das vor, in sehr hohen Instruktionen, die wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang mal vorlesen können. So, Raghunath Goswami blieb in Puri bis Swarup Damodar, also das muss ich erklären, bis Lord Chaitanya weggegangen war und Swarup Damodar weggegangen war von dem Planeten. Und dann ging er in völliger Qual nach Vrindavan, wo er den Govardhan-Hügel erklamm, um sich dort den Freitod zu geben. Er wollte runterspringen und sich das Leben nehmen, weil er so in Trennungsschmerz verankert war. Aber Rupa und Sanatan konnten ihn gerade rechtzeitig noch abhalten und sie sagten, du kannst dir unmöglich das Leben nehmen. Wir wissen kaum was über Chaitanya Mahaprabhu, du warst so lange mit ihm in Puri zusammen. Du, mach doch Folgendes, mach doch Chaitanya Katha. Und so hat Raghunath Goswami täglich für 3 Stunden über Chaitanya Mahaprabhu gesprochen, ohne dass ihm das Thema jemals ausging. Täglich für 3 Stunden hat er von diesen Dingen erzählt, die er gesehen hat, denn Lord Chaitanyas Spiele sind unbegrenzt. Und an erster Sitzreihe bei diesem Chaitanya Katha, also ich sage es jetzt nur so bildhaft, ich weiß nicht, wo Rupa und Sanatan Goswami saßen. Also die saßen mitten dabei und haben das jeden Tag 3 Stunden angehört. Musste totale Ekstase gewesen sein. Von diesem Katha hat auch Krishna, einer der noch dabei saß, war Krishna das Kaviraj Goswami, der einige der Lilas dann notierte und ins Chaitanya Charitamrita brachte, sodass auch wir davon hören können. So, Raghunath Goswami wird beschrieben, hat sich nur von ein paar Tropfen Buttermilch ernährt. Es wird erwähnt, Tropfen, der war der Entsagteste von allen. Und war die ganze Zeit in seinem Bhajan vertieft, wo er nicht lecturte. Er war aber so bekannt als Devoti und auch als Mystiker, ich spreche jetzt von der Sicht von weltlichen Gelehrten, die sich fragten, wie kann der so leben und wie kann, das ist so eine außergewöhnliche Persönlichkeit, dass die von nah und fern herbeikamen und ihn sehen wollten. Es wird beschrieben, dass Tausende von Vaishnavas kamen und ihm ihre Ehrbietung darbrachte. Raghunath Goswami war so demütig, dass er, wenn die ihm ihre Ehrbietung darbrachten, ihn seine Ehrbietung darbrachte. Und so kommt es, dass er täglich 2000 Vaishnavas Ehrbietung darbrachte. Amanina, das ist ein anderer Punkt. Frei von Stolz. So, wir haben hier ein paar wichtige Unterweisungen, die uns vielleicht helfen können. Ich darf kurz zusammenfassen. Raghunath Goswami gibt Beispiele für Entsagung von Abhayam, Furchtlosigkeit und von Demut. Das sind Eigenschaften, die uns sehr und viele andere Eigenschaften auch. Wir können hier aber nur mal so 3 Eigenschaften rausnehmen aus seinem Verhalten. Eigenschaften, die wir sehr gut gebrauchen können in unserer eigenen Ausführung des hingebungsvollen Dienstes. Krishna ist bereit, Vaishnavas zu ermächtigen, die mit großer Entschlossenheit materielles Leben und Wünsche, die aus dem falschen Ego entstanden sind, fallen lassen und zur gleichen Zeit große Demut beibehalten. Der Vaishnava, der in großer Demut die heiligen Namen des Herrn chantet und sich den anderen Vaishnavas sehr bescheiden gegenüber verhält, wird gesegnet von der Bhakti-Shakti, die in seinem Herzen erscheint und ihm ausstattet mit der transzendentalen Kraft für sein Service. Und ich möchte kurz vom Bhaktivinod Thakur und sagen, wie er diese Demut beschrieb und damit dann auch zum Ende kommen, denn sicherlich haben alle viel Vorbereitung zu tun. Das ist ein Kommentar der Sanmudhana Bhashyam zum Trinadapi Shloka. Nun durch die Gnade meines spirituellen Meisters und der Vaishnavas bin ich dazu gekommen, dass nur durch hingebungsvollen Dienst zum Herrn ich befreit werden kann von den Leiden des materiellen Daseins. Und so bin ich in meiner ursprünglichen Position und kann Liebe zu Gott erreichen.
So, Yasoda Prabhu hat eine für mich sehr lehrreiche Unterhaltung geführt. Es ging dort um Sankirtan und ich hatte einfach, als ich das gehört hatte von Hari Namananda, den Wunsch gehabt, mal mitzugehen und mal zu schauen, einfach an diesem Wunder teilzunehmen, weil das ist ja, also bevor man stirbt, sollte man das sehen, das ist eines der Weltwunder, nicht? Das muss besichtigt werden. Rohini Sutta Prabhu sagte aber, was mir sehr gut war, dass das actually nicht die Mut des Sankirtans in Krisen würde, wenn da so einer dasteht und zuguckt, während das geschieht. Und dass man dann vielleicht sogar denkt, oh, nun ist er extra angereist, nun muss ich big machen, damit es sich für ihn gelohnt hat, die Fahrkarte einzulösen oder das Benzingeld und er sein Weltwunder gesehen hat, also den Anlass seiner Sache gesehen hat und sagt, das ist nicht die Mut. So wie diese Mut aufkommt, ich bin der Handelnde und ich muss jetzt zeigen, geht das nicht mehr so gut. Und dann ist es actually schädlich für den Sankirtan. Und es war actually sehr nice, eine sehr nice Feststellung, die ich auch hier noch zum Schluss gerne wiederholen möchte, die Mut dieser Feststellung, die Stimmung dieser Feststellung. Wir können nicht ermächtigt werden, solange wir denken, wir sind der Handelnde. Wir können nur ermächtigt werden, indem wir uns demütig vor den Herrn wenden und beten. Sofort hier. Yes. Please accept this fallen soul. So formuliert es Prabhupada. Please accept this fallen soul. My dear Lord, please don't kick me away. Please accept my service to your lotus feet. I have no other shelter than you. Also in Deutsch etwa, bitte nimm diese gefallene Seele. Bitte gebe deine Barmherzigkeit, so war's. Please bestow your mercy upon this fallen soul. Jetzt. Bitte gebe deine Barmherzigkeit dieser gefallenen Seele. Bitte jage mich nicht fort. Und bitte nimm meinen hingebungsvollen Dienst irgendwo an. Ich habe überhaupt keine andere Zuflucht als nur dich allein. Srila Prabhupada sagt in einer Lecture in Montreal, dass das die Summe und Substanz, also die Essenz aller Gebete sind. Gebete ist. Wer es gerne lesen möchte, wir können es schriftlich, wir haben es ja schriftlich, diese Lecture, und das kann man abschreiben. So, Hare Krishna, an dieser Stelle möchten wir enden. Und natürlich noch, wenn Fragen sind, dann können wir auch noch Fragen beantworten, versuchen. Ja. Das ist abhängig von dem Karma. Die Frage darf ich wiederholen von Adishesh. Ich habe einen Brief gekriegt von jemandem, der fragte, was geschieht, wenn die Seele ihren Körper verlässt?
Und ein neu, bevor sie einen neuen annimmt, ist eine Zwischenphase. Ja, es gibt unterschiedliche Zwischenphasen. Diese Zwischenphasen sind entsprechend des Karmas angeordnet. Wenn eine Seele sehr sinnvoll gehandelt hat, wird sie ihr Bewusstsein auf den höllischen Planeten für die nächste Lebensform vorbereitet, indem ihr intensiven Schmerz zugefügt wird. Wenn man Schmerz erfährt, reduziert sich das Bewusstsein. Wir sprachen hier, glaube ich, in einer anderen Zusammensetzung von Devotees hierüber. Ihr geht jeden Tag mit eurem Fuß durch die Gegend, mit zwei Füßen sogar. Und denkt niemals an diese Füße, obwohl die euch überall hintragen. Nicht? Man denkt eher an den Kopf, den man in den Spiegel sieht, als an die Füße. Da denkt man so gut wie nie dran. Nun stellt euch bitte Folgendes vor, beim enthusiastischen Laufen, zack, haut ihr mit dem Barfuß gegen die eine Ecke und ein kleiner Zeh wird plötzlich getroffen. Und so wie das geschehen ist, denkt man nur noch an den Zeh. Ach, der Zeh. Und man geht nur, man denkt nur über den Zeh nach. Und warum musste mir das jetzt mit dem Zeh geschehen? Und der Zeh wird plötzlich, das ganze Bewusstsein geht wupp in den Zeh rein. So ein kleiner, der kleinste Mann in der Kompanie da unten, das Bewusstsein reduziert sich darum. Das passiert durch Schmerz. So, in der Hölle wird auch dem intensiver Schmerz zugefügt, bis die bedingten Seelen einfach so reduziert im Consciousness, im Bewusstsein sind, dass sie sich tatsächlich mit ihren nächsten Formen identifizieren können. Wenn du einen Mensch zum Beispiel mit den Haaren nimmst und in Kot dunkst, das ist die schlimmste Demütigung. Er wird seinen Magen rauserbrechen vor lauter Ekelung und vor Schmerz, nicht? Und vielleicht sogar ohnmächtig werden oder dir zumindest den absoluten Messer in den Rücken anschwören, nicht? Aber auf den höllischen Planeten macht man das. Man duckert die da rein, bis sie sagen, mir ist jetzt alles egal. Und dann sind sie im Schweinebewusstsein, nicht? Und dann fangen sie an, wenn das geschafft ist, dann fangen sie an, also jetzt wollen wir mal unsere Diskrimination hier einsetzen, was schmeckt denn besser, der Kot oder der? Und dann fangen sie an, von da an sich dann mit den Kotfreuden, also, und können das dann überhaupt raffen, psychologisch ist das ja eine unglaubliche Umstellung eigentlich, nicht? Können das einfach schaffen. Das wird durch Schmerz gemacht, wo das Bewusstsein einfach nichts mehr merkt und reduziert wird. Und jetzt diese Phase auf dem höllischen Planeten hängt offensichtlich von dem zuvor ausgeführten Karma an. Diese Phase vor dem praktisch Zwischenleben, könnte man ja sagen, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Mal habe ich 14 Tage gelesen, mal 7 Tage, und es gibt bestimmt da unterschiedliche Dinge. Finde die Vorbereitung, ja. Baladev Vidya Bhushana beschreibt an einer Stelle, dass die Seele dann Musik hört. Das ist in dem neuen Buch, was jetzt rauskommt, die umfassende Wissenschaft der Seelenwanderung, wird erschienen, wie die plötzlich Musik, himmlische Sphäre-Musik gehört haben. Dann kriegen sie da so eine Belohnung. Das ist auch da drin. In dem neuen Buch wird das sehr interessant. Also da kommt der Esoteriker, oder sagen wir, wenn du als Prediger zu Esoterikern predigen musst, voll auf seine Kosten. Also da ist alles drin und noch mehr. Es kommt diese Woche. Wir haben es geschafft in Schweden. Gut. Ja, du warst, ja, bitte.
Ich habe mich aber auch Leute getroffen, die sagen, dass der Gedanke der Reinkarnation, dass sie dabei selbst nicht anfangen, dass sie den Mensch weit kaum geschrieben.
Das kommt, weil sie meistens wissen, intuitiv wissen, dass es nicht so rosig bestellt ist in der Zukunft. Die meisten, die mit sinnvollen Tätigkeiten beschäftigt sind, gehen mit äußerster Angst an das Thema. Wir hatten so einen auf dem Buchstand Frankfurt gehabt, der sagt, ich weiß, dass es so etwas gibt wie Reinkarnation, und hat mir ein paar Erlebnisse gesagt, dass er Leute gekannt hat aus einem und das muss aus einem vorangegangenen Leben waren. Das war so plastisch, aber er sagt, ich will davon nichts wissen. Ich weiß davon, aber will davon nichts wissen. Habe ich gesagt, ist er nicht ein bisschen schizophren? Meinen Sie, dass Sie so ein erfolgreiches Leben führen können? Sie wissen davon und will nichts, wollen es nicht wissen. Bitte füllen Sie sofort Ihren Namen hier rein, dass ich Ihnen das neue Buch zuschicke. Kann für 18,50. Ja, der hat seine Adresse dann gegeben. Da sind einige, die müssen viele verschickt werden. Das ist eines der Gründe, weswegen sie nicht sich da mit befassen. Ein anderer Grund ist, Prabhupada macht den Punkt, es ist ja für die ewige Seele, ich weiß nicht, wie du persönlich mit dem Thema des Todes umgehst, die ewige Seele, das ist total unnatürlich für sie. Prabhupada hat einmal den Beispiel gegeben, wenn wir jemanden haben und ihn sagen, im nächsten Leben bist du König, super Leben. Ich will, aber damit du jetzt nicht so lange hier rummachen sollst, so als armer Bearbeiter, töten wir dich schnell und dann geht es schneller bis zum nächsten. Keiner wird damit einverstanden sein. Weil der Tod ist etwas total Unnatürliches für die ewige spirituelle Seele. Und deswegen fürchten wir uns davor. Also diese beiden Gründe sind da. Jeder, also. Aber trotzdem müssen wir alle sterben. Der Tod ist ein notwendiges Übel, sagt Wilhelm Busch. Gut. Ja. Krishna. Dem Augenblick, wo eine furchtbringende Leidenschaft aufkommt, ist Krishna einfach nicht mehr mit einem zufrieden und man merkt das. Man wird praktisch getadelt. Man leidet auch darunter. In diesem Zusammenhang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich werde so schnell wie möglich da durchgehen. Es werden vielleicht 3 Minuten sein. Ich möchte das jetzt mal testen. Ich habe sie gestern erzählt, ich werde sie hier noch kurz zusammenfassen, weil die meisten von euch nicht noch auf Sankirtan waren. So, es gab einmal einen Brahmana namens Bhattahari, also ihr müsst euch konzentrieren, weil ich das wirklich sehr schnell machen muss, namens Bhattahari, der ein großartiger Poet war und zum Zweiten mystische Heilkräfte hatte. Eines Tages kam ein Verwandter zu ihm und sagte, heil mich, ich habe eine unheilbare Krankheit. Doch obwohl Bhattahari alles versuchte, um ihn zu heilen, konnte er ihn nicht heilen, bis er schließlich seinen letzten Kunstgriff nahm. Er nahm die Krankheit in seinen Körper und dachte, da werde ich sie ausheilen können. Ich kenne ja meinen Körper schließlich. Er wurde also von der entsetzlichen Krankheit geheilt, konnte sie aber nicht rauskriegen, bis er einen Heiligen traf, der ihm sagte, die einzige Möglichkeit für dich ist, fange an zu genießen vom Fisch an. Er dachte zuerst, das wäre Fisch essen, er sollte jetzt Fisch essen, aber dann sagten ihm die anderen, nein, du sollst einfach Matsya Avatar, die Fischinkarnation, verherrlichen. Und im Traum erschien ihm dann Guru Vayu Apan, der Herr von Guru Vayu, und sagte, wenn du Fragen hast, komm ruhig zu mir. So, er ging dann am nächsten Morgen zu dem Deity und sagte, mein lieber Herr, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie du als aus der Säule hervorkommen konntest. Und Krishna sagte, ganz einfach, so. Und er zeigte ihm das, wie er da rauskam. Und was ich zweitens nicht verstehen kann, sagte er am nächsten Tag, oder übernächsten, ich weiß es nicht genau, wie lange das dauerte, ich habe nicht verstanden, wie du wusstest, wo die Buddha zu stehlen ist. Ist doch kein Problem, sagte Krishna. Ich bin im Herzen eines jeden. Ich weiß, wo die das versteckt hatten. Die Kuhhirtenjunge. Ne? Und so schrieb Bhattahari eine sehr detaillierte Beschreibung von Krishnas transzentalen Spielen. Und als er sie dann das schließlich dem Herrn vortrug, wurde er frei von seiner Krankheit. Ein wenig später nun wurde er aufgesucht von einem Vaishya, einem Farmer, der ebenfalls ein Gedicht vorgetragen, also komponiert hatte, jedoch in einer Mundart, Malayam. Und er sagte, auch ich möchte dem Herrn meine Gebete vortragen, bitte arrangiere das, du bist ein Brahmana. Aber Bhartahari war so arrogant, dass er sagte, also wenn du nicht Sanskrit sprichst, dann vergiss es. Ist so, als wenn jemand von euch nur Plattdeutsch kann und unsere Pujaris würden sagen, also du kannst nicht zum Herrn beten in deiner fürchterlichen Mundart. Platznacken vor Krishna kommt nicht in Frage. Dabei kann Krishna hört unzählige Gebete da. Ich bin mir sicher, dass Hari Namananda in Schweizerdeutsch betet. Nicht? Oder so, weiß ich nicht, aber könnte sein. Also er nimmt es aber, er hört jede Sprache gerne, wenn sie mit Hingabe geschwängert ist. So, als er das gesagt hatte, spürte er die Krankheit wieder zurückkommen. Nun, am Morgen ging er hin und wollte wieder sein Narayaniyam vortragen. Doch an diesem Tag spielte sich die Antwort auf deine Frage ab. Und zwar setzte er sich gerade hin, Könige waren gekommen, Gelehrte waren gekommen, denn keiner nahm Darshan, bevor er das nicht gehört hatte, das Narayaniyam. Der wurde so bekannt praktisch, dass niemand sich für qualifiziert ansah, den Deity in die Augen zu schauen, wenn er das nicht gehört hatte. So als er sich gerade niedersetzte, sich die Prinzen und Könige niedersetzten, das also in den festgehalten, kam ein Brahmachari an ihm vorbeigelaufen, ging direkt zu den Dedis, nahm Darshan, kehrte zurück. Sagte der Bhartahari, fühlst du dich, was ist mit dir los? Hier, du bist ein Student des spirituellen Wissens, hier sitzen bereits Meister im spirituellen Wissen, hören das Naraniyam zu und gehen dann zu dem Dedi, wenn ich Krishna verstehen will und Krishna sehen will, dann gehe ich direkt zu Krishna, dann brauche ich nicht ein fehlerhaftes Gedicht zu hören. So der Bhartahari sagte, halt, setz dich hin, höre mein Gebet und korrigiere mich, wenn du Fehler findest. So fing an zu zitieren in schneller Folge und wollte gerade vom ersten in den zweiten übergehen, als der Brahmacharya sagte, bitte halt an, da waren 5 Fehler drin. Als er durch den zweiten gegangen war, hatte der Brahmacharya 10 Fehler in dem zweiten gefunden. Im 5. Vers hatte er schon 25 Fehler gefunden. Zuerst wollte er dagegen sich so argumentieren, aber dann war still. Die Zuhörerschaft stand auf, ging zum Deti. Was hören wir noch, dieses fehlerhafte Gedicht? Hat er eigentlich recht, der Brahmachari? Nicht? Und ging an ihm vorbei. Einer hieb ihm vielleicht auf die Schulter. Da nimm's nicht so. Komm, Glück und Leid kommen. Er war geschlagen. Und zusätzlich die Krankheit. Dann ging er vor den Deti hin und sagte, mein Herr, du musst mit mir unzufrieden sein. Was ist? Ich habe mein Gedicht vorgetragen. Und da hörte er eine Stimme. Wessen Gedicht? Na, mein Gedicht? Nein, nie. Du musst jeden Morgen dir vortragen. Da liegt dein Problem. An der fruchtbringenden Anhaftung. Du denkst, es ist dein Gedicht. Dabei habe ich die Inspiration gegeben. Ich habe dir gezeigt, wie alles gegangen ist in meinen Avatars. Aber du denkst, mein Gedicht. Du bist so ein unwissende Persönlichkeit. Und außerdem, wenn mal mein reiner Gottgeweihter mich lobpreisen will, was tust du, du Arroganzler? Du schickst ihn einfach weg. Und dann sagte Guruvayur Arpun, das ist ein Krishna-Deti, der eine vierhändige Form hat, sehr außergewöhnlich, eigentlich ursprünglich von Dwarka, sagte, und wenn ich als komme, und ich will an meinem Gedicht Fehler finden, dann kannst du nicht mit mir argumentieren. Damit sprach er vom Brahmachari. Das war von Krishna. Der war arrangiert. Wer auch immer der Brahmachari war, also vielleicht war sogar eine, hat Krishna diese Form angenommen. Das weiß ich nicht, aber das war Krishna. Yes. Bring sofort meinen Devotee. Ich möchte sein Gebet hören, und zwar in Malayam. So, er brachte dann den Farmer herbei. Und der Farmer chantete dann sein Gebet. Und das ist sozusagen die Antwort auf deine Frage. Diese Demut, sich nicht für den Handelnden zu halten, das ist wichtig. Nun, du fragst natürlich gleich, ja gerne, aber wie kann ich das? Ich würde mich mal an die Geschichte erinnern. Die ist einfach so nice, weil die da einfach drin sitzt. So kannst du Krishna nicht zufriedenstellen. Und wir können so viel tun in dieser Welt. Wenn wir Krishna nicht zufriedengestellt haben, sind unsere Tätigkeiten nicht wirklich nice. Ich meine, in jedem Fall ist es nice, Bücher zu verteilen. Das ist in jedem Fall nice. Aber wenn man es schon macht, dann gleich richtig. Wenn wir schon rausgehen, die Entsagung auf uns nehmen, dann würde ich schon sagen, dann gleich richtig und dann einfach mit dieser Demut. Und zur Demut gehört eigentlich nicht viel, außer dem Verstehen der eigenen Geringtheit, also der geringen Natur, seiner eigenen geringen Natur, yes. Wenn man weiß, wie gering man ist, im Grunde genommen, kann man leicht demütig werden. Man sollte verstehen, dass nur aufgrund des falschen Egos wir uns identifizieren mit diesem Körper, der nur durch ein Arrangement Krishna überhaupt funktioniert. Wenn Krishna dieses Arrangement ungeschehen macht und dein Arm plötzlich paralysiert ist oder du krank bist, ungewünscht, weil die karmischen Reaktionen durch Krishna dir zugetragen wurde, durch die Überseele. Was kannst du denn machen? So mit großer Dankbarkeit vor Krishna und dem Gefühl unserer eigenen Hilflosigkeit, was nicht schwierig ist, wenn man sich wirklich analysiert. Es ist wirklich nicht schwierig festzustellen, dass wir nicht der tolle Max sind oder die Max sind. Dann können wir diese Demut erlangen. Demut kann man auch erlangen, indem man sich zwingt, den Vaishnavas zu dienen auf Sankirtan. Indem wir ihm Prasadam austeilen, indem wir sie ermutigen, indem wir sie herumkutschieren, wo auch immer sie hinwollen. Und so weiter und so fort. Demut kann man auch erreichen, indem man richtig sich beim Chanten bemüht, sich zu konzentrieren. Dann wird der heilige Name mit seiner ganzen Kraft in unser Bewusstsein eingehen können und uns von der falschen Abhiman, den falschen Ego befreien. Das kann man machen. Ja. Wir haben hier ein natürliches Ende erreicht, würde ich sagen, denn wir haben viel zu tun, glaube ich, jeder Einzelne, und sei es nur noch eine Nachrast zu nehmen für die nächste Woche. Ich darf kurz ankündigen, am Mittwoch wird Srila Harikesh Swami Vishnupad hier eintreffen von Indien, und er wird sicherlich am Sonntag die Lecture geben. Und viele von euch sind ja seine Schüler, und auch wir alle sind natürlich, er hat den Sankirtan Spirit hier so schön reingebracht, und wir sollten einfach versuchen, diese Woche zu einer besonderen Woche zu machen. Es ist also sicherlich eine kleine Überraschungswoche sogar. Das ist bestimmt ein Motiv für jeden, einfach mal so richtig loszulegen. Ja, Hare Krishna, auch gleich zu Srila Prabhupada.